Ja, sehr verehrte Anwesende, liebe Freunde, Sie haben es mit einem technologischen Neandertal zu tun hier. Das wird aber den Vorteil haben, dass ich mich auf 4 Bilder beschränken kann. Ja, das Bild hätte später kommen sollen, aber es macht nichts. Es passt zu den Vorgängen. Das macht gar nichts. Es ist nämlich interessant. Das ist eine Montage. Wir haben ja gesehen, man hat montiert. Wir haben ja interessante Beispiele von Daniele Ganser gehört. Das ist eine Fotomontage, die wir gemacht haben, bewusst. Sie finden das auch auf dem Titelbild des Buches, das unten liegt, über den 11. September. Was sehen Sie darauf? Bekannt oben, die Bilder oben, der obere Teil ist auch in der New York Times, in der Times Magazine gekommen. Unten haben Sie ein Bild aus der Zerstörung der Flugzeugträger in Pearl Harbor. Warum haben wir das zusammen montiert? Weil es einen lange vorbereiteten propagandistischen Zusammenhang gibt zwischen Pearl Harbor und 9/11. Und zwar in einer sehr bedenklichen Art. Für mich persönlich, ich darf das hier vielleicht erwähnen, war das eigentlich das Aufwacherlebnis, dass die Sache genau untersucht werden soll. Als ich hörte, Pearl Harbor sofort wurde verglichen, überall, speziell im Time Magazine, hat man gesagt, wir brauchen jetzt einen neuen Pearl Harbor-ähnlichen Fury-Zorn in Amerika. Das ist eigentlich auf dem Hintergrund gewesen, dass man eine ganz falsche Story über Pearl Harbor glaubte, erfolgreich installiert zu haben, im Bewusstsein der Amerikaner, ja der ganzen Welt. Die ist aber nachweislich schon in den 40er, 50er Jahren ganz anders dargestellt, also eigentlich als eine falsche Geschichte entlarvt worden. Was ist der Kern der falschen Auffassung von Pearl Harbor? Es war ein heimtückischer Überraschungsangriff der Japaner. 1941. Sie wissen, dieser Angriff war entscheidend für den Kriegsbeitritt der Vereinigten Staaten. Man brauchte etwas, was die Bevölkerung, die Abgeordneten so überzeugt, dass man dann keine Schwierigkeiten mehr hatte für den Kriegsbeitritt, den der Roosevelt ja haben wollte. Er hat seinem Kriegsminister, das Cullen Bones-Mitglied, den Auftrag gegeben, wir müssen die Japaner dazu provozieren, den ersten Schuss abzugeben. Das war der Arbeitsauftrag. Und wenn Sie die Literatur ein bisschen kennen, es ist auch im Jahre 2001 oder 2000, glaube ich sogar, ein ausgezeichnetes Buch erschienen von einem Amerikaner namens Robert Stinnett. Der hat das Pearl Harbor-Ereignis sehr genau nachgezeichnet und er nannte das Buch Day of Deceit. Tag der Täuschung. Das ist eine Anspielung auf die große Phrase von Roosevelt, der als guter Schauspieler, ich würde sagen, mehrfach besser als Bush Junior und vor allem auch spätere, ich will sie nicht nennen, Präsidenten, hervorragend gespielt, die Empörung nach dem Überfall auf Pearl Harbor, Day of Infamy. Sie müssen sich das angucken, das gehört in jede Oberstufe, dieses Video. Ja. Weil wenn man nicht weiß, was sich wirklich abgespielt hat, ist man überzeugt, im Sinne, wie Daniele Ganser ausgeführt hat, die Sache ist innen, man ist nicht wach genug, man hält das für eine Wahrheit. Es war eine sehr gekonnt gespielte, großartige Täuschung des ganzen amerikanischen Volkes. Vor 9/11 hat Rumsfeld, bevor er in seinem Amt war, ein Buch verteilt über die falsche Pearl Harbor Story von Roberta Wohlstätter, Gattin eines Mannes, der am Star War-Programm mitbeteiligt war. Day Surprise Attack. Man hat also vor 9/11 nochmals dafür gesorgt, dass die alte, falsche Pearl Harbor-Geschichte die Runde machte. Das ist kulminiert in der Tatsache, dass im Juni 2011 ein Hollywood-Streifen produziert wurde mit einer Liebesgeschichte, im Hintergrund die falsche Auffassung eines Überraschungsangriffs der Japaner. Sie sehen auf diesem Strang eine sehr gekonnte Fabrikation eines Bildes, ähnlich oder entsprechend dem, was jetzt Elias Davidson geschildert hat, mit dem islamischen Feindbild als Produkt. Dann kommt das Ereignis und dann tönt es in allen großen Zeitungen. Bush selber notiert, heute war der Tag eines New Pearl Harbor und so weiter. Und dass ich das wahrgenommen hatte, weil ich zufällig oder nicht zufällig die Vorgeschichte kannte und wusste, was wirklich geschehen ist, hatte ich eine Art Aufwacherlebnis. Ich will es ganz kurz noch mal sagen, was ist wirklich geschehen? Wirklich geschehen ist, dass die Japaner provoziert wurden, auch durch Ölembargos, alles Mögliche. Und man wusste aus einer gewissen völkerpsychologischen Kenntnis, wenn man die in die Enge treibt, dann werden sie etwas ganz Irrationales tun, lieber das als klein beigeben. Und dann hatte man eine geheimdienstliche Überwachung aller Schritte der japanischen Flotte. Man wusste genau, wie viel sind es, wie viele Flugzeuge, wann fahren sie aus dem Hafen in Japan, wo sind sie. Und der Befehl, die Weisung lag vor von Roosevelt, alle diese geheimdienstlichen Nachrichten gehen nach Washington. Sie gehen nicht nach Pearl Harbor. In Pearl Harbor hat man einen Mann geopfert, das ist in meinen Augen so etwas wie der Fall Dreyfus der Amerikaner. Das war der der Admiral Kimmel, der hatte keinen blassen Dunst. Und das war auch beabsichtigt. Hätte er das nämlich gewusst, was da droht, hätte er seine Soldaten, die Schiffe, geschützt. Und es hätte nicht etwa gleich viel Opfer gegeben wie bei 9/11 in New York, nämlich 2800 Menschen. Man hat ihn also als im Grunde verraten. Er hat bis zum Lebensende nie begriffen, wie das möglich war. Es war ein loyaler Mensch. Und in seinen Memoiren stehen erschütternde Dinge, bis er endlich von der Tatsache überzeugt war, dass die Regierung alles gewusst hat, aber sie brauchte einen Anlass. Und den hat sie eben am 11. September bekommen. Sie können auch noch, ich kann das nur andeuten, Sie können das weiter verfolgen. Es gab noch einen anderen Pearl Harbor Strang, könnte man sagen. Auch das Project for a New American Century hat kurz vor der Jahrtausendwende gesagt, wir können die Führungsrolle Amerikas im 21. Jahrhundert nur aufrechterhalten, wenn ein katalytisches Ereignis Pearl Harbor ähnlich eintritt. Der Ausdruck ist gefallen. Brzezinski in seinem Buch Die einzige Weltmacht sagt, 1995 oder so, erschienen, wir brauchen einen Konsens für unsere Politik, den kriegen wir nur durch eine äußere Bedrohung. Und in dem Zusammenhang erinnert er an Pearl Harbor. Sie sehen also, das gehört zur psychologischen Kriegsführung sehr dazu, dass dieses Feindbild aufgebaut werden konnte. Daran hat man gut und erfolgreich gearbeitet. Nun möchte ich die Linie ein bisschen ausweiten, weil Sie sehen, diese Katastrophe, die so dringend nötig aufgeklärt und untersucht wird, das wird noch lange geben. Es hat zum Beispiel im Vorreferat eine kleine Frage gegeben, vielleicht haben Sie es beachtet. Wie war das möglich, 1020 oder 120 Menschen in Staub zu verwandeln? Welche Technologie ermöglichte das? Das ist eine der Fragen, die, soweit ich sehe, bis heute noch nicht ganz eindeutig geklärt ist. Eine vollständige Pulverisierung von Menschen. Deswegen gibt es auch Leute, die sagen, man kann eigentlich gar nicht sagen, dass die Türme eingestürzt sind, sondern sie sind schon in der Luft pulverisiert worden. Wie geht so etwas technisch? Die Frage ist gestellt, ich werde sie nicht beantworten können. Nun, Sie sehen, das spielt in einem großen geopolitischen Umfeld und das ist voll von Plänen, die nicht von gestern sind, auch nicht von vorgestern. Wir können etwa 100 Jahre zurückgehen. Und es ist auch richtig, dass wir das tun im Sinne einer Äußerung, die der Stratford Think Tank Führer George Friedman, nicht zu verwechseln mit dem Friedman, von dem wir gehört haben, hat ja vor 2 Jahren gesagt, die große Linie der amerikanischen Außenpolitik in den letzten 100 Jahren war, es ist zu verhindern, dass Deutschland und Russland zusammengehen. Das ist die Zielsetzung. Sie können das erhärtet finden. und zwar auf dem Hintergrund von gewissen Dingen, die in Europa heute nicht bekannt sind und nicht ernst genommen werden. Man kann ganz grob sagen, im Westen gab es großartige Erkenntnisse über die Entwicklung von Völkern, die die Mitteleuropäer bis heute nicht haben. Diese Erkenntnisse hängen damit zusammen, dass man im Westen sagte, die romanischen Völker haben ihren Höhepunkt hinter sich. Die sind noch Galionsfiguren für vielleicht zu gebrauchen bei Friedenskongressen, Versailles bis Rambouillet, dann können wir die Franzosen benutzen. Aber entscheidend sind sie nicht mehr weltpolitisch. Auffassung, ich zitiere mehr oder weniger. Zweite Auffassung, die englischen Völker, die englischsprachigen, haben die Aufgabe, die Welt zu führen. Und der dritte Punkt ist, die slawischen Völker, denen gehört eigentlich die Zukunft. Wenn wir aber als englische Völkerschaften, angloamerikanische, auch noch in der Zukunft Macht haben wollen, dann geht das nur, indem wir die Erziehung der slawischen jungen Völker in ihrer Kindheitsstufe in die Hand nehmen. Dazu müssen wir im Osten das machen, was bekannt geworden ist unter dem Ausdruck sozialistische Experimente. Das ist ein Exportprodukt aus dem Westen. Ich könnte Ihnen ganz exoterische Stellen vorlesen, wo 1893 davon gesprochen wird. Das ist nur durchführbar nach dem nächsten großen europäischen Krieg, die sozialistischen Experimente. Und von denen spricht man. 1917, vor 100 Jahren, sind die gekommen. Nicht unter Mitwirkung auch Deutschlands. Sie wissen, die Deutschen haben ja Lenin im plombierten Wagen aus der Schweiz nach Petersburg geführt und so weiter. Kerensky war eine Marionette der westlichen Kreise. Der hätte den Bolschewismus noch im Vorfeld im gewissen Sinne stoppen können, machte das nicht. Wurde später mal im amerikanischen Exil gefragt, warum taten sie das nicht? Und er sagte nach einem gewissen zögernden Schweigen, es war ein Befehl der Loge. Das heißt, man hat gewisse westlichen Kreise gehabt, die mussten dafür sorgen, dass der Bolschewismus dieses Experiment eingefädelt wird und nicht noch vermasselt im letzten Moment. Ähnliches wiederholte sich 1989. Sie erinnern sich vielleicht, da gab es eine gewisse Zeit der Offenheit. Man hat sogar über so etwas diskutiert. Es ist ein Buch erschienen von einem Anwalt in Ostdeutschland namens Rolf Henrich, der vormundschaftliche Staat, im April 89 erschien im Westen. Und er sagt, im Grunde ist das alles vorbei, das ist nicht überlebensfähig. Wir müssten eigentlich zurückgreifen auf so etwas wie die Idee der Dreigliederung, wie sie Steiner entwickelt hat in der Zukunft. Ich habe die Überzeugung, dass diese Alternativen, die es schon 1917 gab, gewissen Leuten Kopfzerbrechen machten im Jahre 89 und dass man deswegen Dampf gegeben hat, die Deutschen sozusagen hinein spediert hat in die Vereinigung mit der Auflage, die DM aufzugeben, das hat einen Hintergrund. Auch der von, ich nenne ihn mal unseren Kollegen Gerhard Wisniewski, sehr gut recherchierten Buch über das RAF-Phantom. Da finden Sie vieles über den Hintergrund des Mordes am Banker Alfred Herrhausen in der Wendezeit. Das ist etwas, was sich wiederholt hat. Das deutet auf langfristige Planungen. Die müssen wir kennenlernen, dann werden sie nicht mehr so leicht umsetzbar. Wir müssen also auch den Blick auf vielleicht Jahrhunderte richten, wo es Menschen gibt, die kennen die Völkergesetzmäßigkeiten. Die sagen, wir müssen eine Rolle spielen als Erzieher der Slawen, dann sind wir auch noch in einigen hundert Jahren vielleicht am Drücker, machtmäßig. Das ist ein Hintergrund, den wir kennen müssen. Und ich möchte Ihnen hier gleich einen Einschub machen. Wir sind ja doch immerhin in einem Zweig, der auf die Gründung zurückgeht, eines Zweiges im Beisein von Rudolf Steiner, der nicht zurückhaltend war mit Zeit geschichtlichen Aufklärungen, Vorträgen, wo er hemmungslos direkt Dinge anspricht, die heute noch nicht leider im allgemeinen Bewusstsein sind, dass es nämlich solche Intentionen gibt, solche Planungen gibt und dass die Europäer gut beraten sind, wenn sie diese Dinge ins Auge fassen. Denn wenn sie damit nicht rechnen, dann sind sie immer am kürzeren Hebel. Er hat einmal in einem Notizbuch ein paar Bemerkungen gemacht diesbezüglich. Die sind jetzt ein bisschen, da oben kann man es vielleicht besser lesen. Das stammt aus dem Jahr 1918. Es ist nicht datiert, aber wir haben das etwa so festgestellt. Ich will Ihnen nur ein paar wenige Dinge zu Gemüte führen. Tonangebend ist eine Gruppe von Menschen, welche die Erde beherrschen wollen mit den Mitteln der beweglichen kapitalistischen Wirtschaftsimpulse. Das ist heute immer noch der Fall. Zu ihnen gehören alle diejenigen Menschen, welche diese Gruppe imstande ist, durch Wirtschaftsmittel zu binden und zu organisieren. Das Wesentliche ist, dass diese Gruppe weiß, im Bereich des östlichen Territoriums liegt eine im Sinne der Zukunft unorganisierte Menschenansammlung, die den Keim einer sozialistischen Organisation in sich trägt. Sozialistisch ist hier nicht negativ gemeint, sondern eigentlich ein soziales Gemeinwesen ausbilden möchte. Diesen Keim, diesen sozialistischen Keimimpuls unter den Machtbereich der antisozialen Gruppe zu bringen, ist das wohlbezeichnete Ziel. Ich glaube nicht, dass das heute keine Rolle mehr spielt. Denken Sie an die Vorgänge in der Ukraine. Sofort hat man da natürlich auch wirtschaftliche Interessen reingebracht mit der Ölfirma, die da der Sohn von Biden organisiert hat und so weiter. Das ist eine Zielsetzung, die in gewissen Kreisen immer noch gilt. Sie ist weitsichtig und insofern vorbildlich, weil die europäischen Politiker, ich will nicht Namen nennen, in der Regel nicht weiterdenken als bis zur nächsten Bundestags- oder Bundesrats- oder wie auch immer Wahl. Davon unterscheidet sich ein Politiker, der ja sehr dämonisiert ist heute, Putin, der hat in einem Gespräch, das ich allen empfehlen möchte, die diese Dinge ein bisschen anschauen wollen im weiteren Kontext, mit dem Filmer Oliver Stone Dinge gesagt wie, er hält es für nötig, dass ein Staatsmann heute 30, 40 oder 50 Jahre in die Zukunft blickt, um zu sehen, wie es dann sein wird und um auch zu sehen, wie für die ganze Menschheit gearbeitet werden sollte. Aber heute ist es ja schon so weit gekommen, dass wenn man ein bisschen Verständnis haben kann für die Lage Russlands, dass man dann beschimpft wird mit einem Wort, das im Grunde grotesk ist. Es heißt dann, der ist eben ein Putin-Versteher. Ich möchte Sie fragen, ist das Verstehen von irgendetwas eine zu kritisierende Angelegenheit? Das wird eigentlich als Schlagwort verwendet und ist im Grunde ein fürchterliches Symptom, dass man von Verstehen eigentlich gar nichts mehr verstehen will. Das ist eine der großen Linien, die ich nur andeuten kann in diesen kurzen Beiträgen jetzt. Aber es war mir wichtig, auf das hinzuweisen. Das können Sie nämlich auch schon auf zwei Karten sehen, diese großen Linien. Das möchte ich ergänzend noch sagen. 1890 ist im englischen satirischen Magazin eine interessante Karte mit langem Kommentar erschienen. Der Kaiser's Dream. Eigentlich wollten sie sagen, der Albtraum von Kaiser Wilhelm. Denn was sieht er? Europa ist völlig umgestaltet. Keine Republiken mehr, keine Monarchien mehr. Alles ist völlig anders. Und über Russland steht ein merkwürdiges Wort. Russian Desert. Das war kein Entwässerungsprojekt für Russland, sondern das bedeutet eben, das ist das Territorium, wo sozialistisch experimentiert werden wird. 1890. Schauen Sie sich an, Europa ist hier schon weitgehend geteilt. Das können Sie vielleicht nicht so genau sehen, aber wenn Sie genau hinschauen, es fällt schon auseinander. Das ist nicht realisiert worden im Ersten Weltkrieg. Es ist auch nicht ganz realisiert worden im Zweiten Weltkrieg. Aber nachher sind wir etwas weitergekommen, sozusagen. Im Gegensatz zu mir an diesem Apparat, der hier nicht weiterkommt. Diese Karte hat viel mit unserem Thema zu tun, für meine Auffassung. Wenn Sie daran denken, was wir gehört haben über das Produkt des islamistischen Feindbildes, dann schauen Sie sich mal diese merkwürdige Karte an. Die ist nicht in einer satirischen Zeitschrift erschienen, sondern in der sehr angesehenen Wirtschaftszeitung The Economist. 1990 im September, also 100 Jahre nachdem eine andere interessante Karte erschienen ist, die vielleicht der Ausdruck ist für gewisse Planungen, die man so mal bekannt gibt, um zu sehen, wie die Reaktionen sind. Die meisten Leute werden das ja sowieso nicht ernst nehmen, vor allem weil oben drüber steht eine neue, akkurate Weltkarte, aber links unten steht, diese Weltkarte ist kaum ernst zu nehmen. Und das machen auch die meisten Betrachter dieser Karte. Schauen Sie sich mal an, rückblickend, vor 11 Jahre vor dem 11. September, da kann man ja fragen, ich frage Sie, was stellen Sie sich unter einem Kontinent vor, der Islamistan heißt? Euroamerika, Euroeuropa, auch das ist interessant, Mitteleuropa existiert nicht mehr. Europa sind zwei Zonen zu gliedern, entweder es gehört zum Westen, weitgehend realisiert, die Grenze liegt in Petersburg, wenn Sie es genau hinschauen würden, das gehört noch zum Westen, das ist das protestantisch-kalvinistisch-katholische Gebiet und rechts haben wir einen Popen, orthodox, und das ist Euroasia. Europa ist nicht mehr vorhanden in diesen Planungen. Und leider nicht nur in diesen Planungen. Weitgehend ist Euroamerika realisiert. Es gibt kein selbstständiger europäischer Mitte mehr. Dann haben Sie eben, wie schon gesagt, Islamistan, Fantasiekontinent. Wenn Sie sehen, wie jetzt nach 1990 der Aufbau kommt, dieses islamischen Feindbildes, in Schriften, in Büchern, Huntington, Brzezinski, dann ist es ja nicht uninteressant zu sehen, das ist sehr klar konzipiert worden. Man wird den Islam verwenden als eine politische, religiös, scheinbar religiös-politische Waffe, um gewisse Ziele zu erreichen, die nicht zu erreichen sind, wenn nicht ein neuer Feind da ist, wenn der alte gegangen ist, nämlich Russland. Nächster Schritt. Es geht sogar noch weiter, und da kommen wir in die Gegenwart. Sie sehen noch einen weiteren Fantasiekontinent, der heißt Konfuziania, China. Der Konflikt mit China ist eigentlich was nach dem Abflauen des Islamistan, der Islamistan-Bemühungen und Praktiken noch hinzukommen wird. Das sind große Pläne, die sich ausdrücken in solchen kleinen Karten in einem ernsthaften Magazin mit einem langen Artikel, sehr lesenswert dazu, der klar sagt, die angloamerikanische Menschheit muss die Führung behalten. Es wird deswegen nötig sein, einiges umzubauen. Und das ist das lange, lange alte Projekt, das immer noch waltet. Man könnte sagen, das sind großartige Völkererkenntnisse, aber sie werden missbraucht. Denn was sie nicht haben, ist, eigentlich müsste der angloamerikanische Westen und Mitteleuropa in einem guten Verhältnis sein. Das war einmal der Fall. Im 19. Jahrhundert gab es viele Menschen, die schätzten die mitteleuropäische Kultur. Man schätzte Wagner und man schätzte die Idealisten und so weiter. Das ist alles sehr in den Hintergrund getreten. Wenn das erfüllt würde, dann wäre Mitteleuropa auch in der Lage, zu Osteuropa ein besseres Verhältnis zu finden, als es hat. Und ich habe Ihnen erwähnt, wir haben heute den Brest-Litovsk-Tag. Das ist eine Karikatur eines deutsch russischen Verhältnisses gewesen. Eigentlich müssten die Mitteleuropäer mit Russland positive Beziehungen aufbauen. Stattdessen machen sie die schwachsinnigen Sanktionen mit. Und man kann eigentlich aus vielen Äußerungen von Putin, von Lavrov und vielen anderen herausfühlen, man ist sehr enttäuscht über die Rolle Deutschlands. Man hat geblutet, unerhört. Und was machen die Deutschen heute? Sie lassen sich zu westlichen Vasallen dressieren oder sind schon dressiert worden. Hier möchte ich Ihnen auch noch ein Wort vorlesen, das Sie finden von Steiner 1919, der nicht so wahrgenommen wird als Wecker für die großen Impulse in diesen Ereignissen, wie er, meine ich, es verdienen würde, auch nicht immer in der anthroposophischen Bewegung, das wissen viele von Ihnen auch, weil man eine gewisse Furcht hat vor der Politik, vor dem Tätigwerden nach außen, weswegen ich persönlich, wenn ich das einflechten darf, so glücklich bin, dass hier einige Redner auftreten, die sogar einen Waldorfschul-Hintergrund haben und sie gehen in die Welt und in die Analyse der heutigen Weltereignisse. Das kann man nicht hoch genug schätzen. Umso mehr ist es ein gewisses Zeichen für ein Problem, auch innerhalb der Waldorf-Bewegung, dass genau aus dieser Bewegung sehr erbärmliche Angriffe gekommen sind. Ich möchte das nur in Klammern erwähnt haben. Was sagt Steiner 1918 in Bezug auf die Weltlage? Was empfiehlt er den Europäern? Er sagt Folgendes: Es gibt nur eine Alternative. Entweder man entlarvt die Lüge, mit der der Westen arbeiten muss, wenn er reüssieren will. Man sagt, die Macher der angloamerikanischen Sache sind die Träger einer Strömung, die ihre Wurzeln in den Impulsen hat, die vor der Französischen Revolution liegen, als es noch aristokratisch zuging, und in der Realisierung einer Weltherrschaft mit Kapitalistenmitteln bestehe, die sich nur der Revolutionsimpulse als Phrase bedient. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Demokratie, um sich dahinter zu verstecken. Oder man tritt an eine okkulte Gruppe, das heißt an eine Gruppe mit geistig weitgehenden Erkenntnissen, die sie aber missbrauchen, innerhalb der angloamerikanischen Welt die Weltherrschaft ab, bis aus dem geknechteten deutsch-slawischen Gebiet durch zukünftige Ströme von Blut das wahre geistige Ziel der Erde gerettet wird. Sie werden sich vielleicht fragen, ist das nicht schon alles geschehen mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges? Ich würde hier eine solche Frage in Frage stellen. Da sind wir eigentlich mittendrin. Ich möchte auf den Schlussteil kommend überleiten. Wir haben ja viel jetzt gehört über Lügen, über Terror. Und ich möchte einen kurzen Blick werfen auf das, was eine Lüge ist, auch im Sinne der Geisteswissenschaft. Lügen sind nicht nur intellektuelle Fabrikate, die man dann richtig stellt. Das ist schon angedeutet worden, meines Erachtens durch Daniele Ganser. Das geht auch in die Emotionen rein. Das sind Wirksamkeiten. Und Sie finden ein sehr wichtiges Kapitel in der Geisteswissenschaft, das einem helfen kann, heute zu dem Lügen und zur Wahrheit ein klares Verhältnis zu bekommen. Denn wo viel gelogen wird, und es ist ein Jahrhundert lang gelogen worden über große Dinge, Deutschlands Schuld am Krieg ist zum Glück ein bisschen neutralisiert worden durch das Werk von Christopher Clark vor einigen Jahren. Aber das hat eine lange Rolle gespielt. Deutschland hat man in die Schuldrolle gedrängt. Die wahren Kriegstreiber im Angloamerikanischen sind bis vor kurzem relativ ungeschoren geblieben. Aber jetzt sieht das wieder anders aus, zum Glück. 100 Jahre nachher. Mit Lügen ist etwas verbunden. Und das geht jetzt ins mehr geisteswissenschaftliche Gebiet rüber. Und ich verstehe das als eine notwendige Ergänzung aller Wahrheitsforscher, die Wahrheitsforschung, die betrieben wird, auch gerade von den Ereignissen, über die heute geredet wird, dass man eine auch Ergänzung und Erweiterung des Begriffshorizontes anstrebt. Ich möchte ausgehend von einem Wort von einem deutschen Historiker, der kein Theosoph war, sicher kein Anthroposoph, der aus seiner Betrachtung des Hitlerismus sagte, es ist nötig, dass die Geschichtswissenschaft um die Kategorie des Dämonischen erweitert wird. Das meinte er als rationalen Begriff, die Kategorie des Dämonischen. Dämonen gibt es, Sie kennen Bilder, Bosch, wenn Sie nicht weit fahren wollen von hier, können Sie in Grünewald das großartige Gemälde sehen, wo die Versuchung des Antonius dargestellt ist, der mit Dämonen eben zu ringen hat. Und das ist ein Kapitel der Geisteswissenschaft, das ich heute für sehr bedeutend erachte, dass wir nicht nur die Dinge emotionell oder persönlich sehen und uns über die Träger von irgendwelchen Akten aufregen oder auch nicht, sondern dass wir uns klar sind, es gibt vielleicht noch eine Menge von Wesenheiten in der Menschheit, die man nicht sofort sieht und vielleicht auch nicht gleich mit physischen Augen sieht. Dazu gehören die Wesen, die wir erzeugen durch Lügen. Es gibt Naturgeister, das weiß man schon in Indien, das weiß man durch die ganze Geschichte hindurch, Elementargeister. Es gibt aber auch Geister, die erst da sind, dadurch, dass wir sie erzeugen. Zu denen gehören die durch Lügen erzeugten. Und die haben eine gewisse Wirkung. Die durch Lügen erzeugten Wesenheiten durchschwirren sozusagen den astralen Raum, wenn Sie so wollen. Auch hier in einem physischen Raum ist immer auch etwas anderes drin. Da gehen diese Wesen sozusagen durch. Und sie haben eine bestimmte Eigenschaft. Stellen Sie sich vor, wir haben jetzt die Beispiele gehört, Pearl Harbor, 9/11. Erklärungen, die, wenn man vorsichtig ist, so nicht stimmen können. Wenn man lange daran gearbeitet hat, kann man vielleicht in gewissen Fällen sagen, sie sind bewusste Lügen. Das heißt, mit diesem Ereignis verbinden sich gewisse Wesen, die saugen sich fest, die wohnen in diesen Ereignissen. Und ich möchte hier eine kleine Erfahrung schildern, die manche von Ihnen schon gemacht haben werden, dass wenn man nämlich ein solches Ereignis, über das viel vorhanden ist, Vorurteil, Lügen, was wir auch in diesem schönen Artikel in der, hängt ja unten im Forum von der BZ sehen können, wenn man versucht, da Klarheit reinzubringen, macht man eine Erfahrung. Man erlebt einen gewissen Widerstand, innerlich. Ich möchte auch anregen, wie das Daniele Ganser schon gemacht hat, in anderer Hinsicht, dass Sie beobachten, wenn Sie ein Ereignis, von dem Sie wissen, es ist viel Unwahres erzählt worden, es ist aber ein wichtiges Ereignis, der Wahrheit gemäß studieren wollen, können Sie einen gewissen Widerstand empfinden, innerlich. Jetzt können Sie zunächst meinen, das liegt vielleicht an mir, ich bin nicht durchhaltend genug. Das muss nicht an Ihnen liegen, das kann daran liegen, dass Sie diese Lügenwesen, die mit der Sache wie verbunden sind, zu vertreiben im Sinne sind, im Begriffe sind, und das lassen sich die nicht ohne weiteres gefallen. Deswegen müssen wir eine Art Wahrheitswillen entwickeln, der durch Wände geht, der sich nicht abhalten lässt, denn das sind objektive und nicht nur subjektive Erlebnisse. Man muss diese Widerstände brechen wollen. Viele Menschen haben den Mut nicht und dann lassen sie nach und sagen, ja, wir wissen ja sowieso nicht, wer weiß denn schon? Und ich mache lieber irgendwelche Yoga-Übungen oder esoterische Übungen, nichts gegen Yoga-Übungen, und beschäftige mich nicht mit der Politik, das ist alles sowieso verlogen und unspirituell. Das ist nicht die Aufgabe. Warum? Ich möchte Ihnen zum Schluss ein paar Perspektiven mitteilen, die ich gefunden habe bei einem Amerikaner. Und ich freue mich auch immer, diesen Amerikaner anführen zu können, weil wir haben ja jetzt ja viele Dinge gehört, wo man nicht weiß, wo kann man eigentlich im Westen bedeutende, integre Figuren finden, die man vorbildlich vielleicht sogar finden kann. Eine große Ausnahme möchte ich nicht unerwähnt lassen. Sie kennen sie alle. Das ist der UNO-Generalsekretär Hammarskjöld. Das war eine singuläre, völlig integre, unabhängige, urteilsklare, spirituell arbeitende Persönlichkeit. Hochinteressant. Hätte es 48 Leute auf dem Planeten dieses Kalibers, dann würde manches schon anders aussehen. Und das ist eigentlich gar nicht so viel. Es besteht also Hoffnung, dass das doch einmal geschieht. Denn der Fortschritt meines Erachtens geschieht nie unmittelbar durch die Massen, sondern es muss weniger geben, die müssen aber koordiniert sein und das kann im gewissen Sinn viel bewirken. Wir müssen, glaube ich, auch im guten Sinne homöopathisch denken. Es kommt nicht sofort, so gut es ist, wenn große Wirkungen da sind auf das, was jetzt gewisse Wahrheitsforscher publizieren, das ist natürlich sehr erfreulich. Aber das Entscheidende, meine ich, ist relativ weniger Leute, die den Mut haben, die keine Furcht haben, die nicht in den Hass verfallen, wenn sie irgendetwas Übles sehen. Und das kann natürlich zunehmen durch das, was die Wahrheitsforscher, die wir heute auch hier haben, zum Teil unternehmen. Der amerikanische Geist, den ich jetzt abschließend hier noch ein bisschen vorstellen möchte, ist Ralph Waldo Emerson. Ich hatte eine Gelegenheit, vor einem halben Jahr wieder mal in Amerika zu sein, in Boston. Und bei Boston ist Concord. Das war das Heim von Emerson, Thoreau, einigen anderen. Und ich nenne dieses Concord so etwas wie das Weimar Nordamerikas. Sie können sagen, das liegt lange zurück, aber diese Wirkungen, die von Emerson, Thoreau, Civil Disobedience und so weiter ausgehen, die sind noch heute vorhanden. Diese Wirkungen, die werden nicht so schnell verschwinden. Bevor ich aber auf den Schluss hin, auf dieses Emerson-Zitat hingehen möchte mit Ihnen, muss ich etwas nachtragen, was zur aktuellen Situation in Europa gehört. Und das ist so unbekannt, deswegen möchte ich das jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen. Das ist, was das europäische Schicksal der europäischen Einigung betrifft. Und das ist vielleicht gerade in der Schweiz nötig, dass man das immer wieder betont. Sie wissen, in der Schweiz war nach dem Zweiten Weltkrieg Winston Churchill in Zürich. Hat seine große Rede gehalten, wo er aufrief zur Bildung der Vereinigten Staaten von Europa. Sieht alles wunderbar aus und dafür wird er ja auch gelobt und geliebt ohne Unterlass. Aber die wenigsten Menschen wissen, dieser Churchill hielt ein halbes Jahr später in Amerika, in der Albert Hall in London, eine Rede, in der folgende Sätze und Wortlaute vorkommen. Ich lese es zunächst mal auf Englisch. We do not, of course, pretend that united Europe provides the final and complete solution to all the problems of international relationships. The creation of an authoritative, all-powerful, super world government is the ultimate aim towards which we must strive. Unless some effective world supergovernment can be set up and brought quickly into action, the prospects for peace and human progress are dark and doubtful. But let there be no mistake. Without a united Europe, there is no sure prospect of world government. It is the urgent and indispensable step towards the realization of that goal. Kurz auf Deutsch, die Vereinigung von Europa ist der unantastbare erste Schritt für die Errichtung einer allmächtigen Weltsuperregierung. Keine Verschwörungstheorie, Churchill sagt das. Glauben Sie, dass Churchill dachte, die Mitteleuropäer sollten da mitsprechen in dieser Superweltregierung? Das wäre eine ganz gewaltige Illusion. Das wollte ich nachfügen, weil es hat mit der jetzigen Situation zu tun. Ich denke, wenn man Churchills Wort im Hintergrund hat, und er war ein Hochgrad-Freimaurer, ein Wissender in gewisser Richtung um diese Gesetze, die ich vorher erwähnt habe, Völkerentwicklung, und er war im Grunde ein Hasser von Europa. Das muss man leider sagen. Auch wenn er ein guter Maler war und schöne Bilder im Gebiet vom Genfersee gemacht hat. Er war kein Mensch, der ein Herz für Europa hatte. Ich wollte Ihnen das nicht ersparen, diesen Churchill mitzunehmen, denn es ist so gut wie nicht bekannt. Ich habe es deswegen auch Englisch vorgelesen, das finden Sie nirgends. Das ist noch gar nicht übersetzt worden, also in unserem relativ beschränkten Kreise. Nun, zurück. Es hat miteinander zu tun. Wir sind jetzt am Punkt, wo das Churchill Europa, ich nenne das, zeigt, dass es im Grunde von Anfang an bei solchen Planern eine Art Titanic-Projekt war. Das heißt, das Projekt von etwas, was an einem bestimmten Punkt scheitern muss, weil wenn es nicht scheitert, dann kann es nicht integriert werden in eine super Weltregierung. Und die ganze Immigrationsfrage, verbunden mit der Terrorismusfrage, sind unter diesem Gesichtspunkt auch zu beachten. Sie haben das Potenzial in sich, dass Europa sich selbst unregierbar macht. Das ist aber nötig, wenn es übernommen werden will in die geplante Weltregierungsstruktur, von der wir ja auch im Referat von Elias Davison gehört haben. Jetzt zu Emerson. Wahrheit. Das waren Täuschungen. Das waren Unwahrheiten. Denn das hat der Churchill nicht in Zürich gesagt. Das hat er zu Hause gesagt. Bei den Engländern, die jetzt, man könnte sagen, das Schiff verlassen, wie die Ratten, wenn es ein Problem gibt. Brexit. Manche Leute wissen vielleicht, es ist vielleicht besser, man ist nicht mehr in diesem Schiff, weil das wird ganz große Probleme bekommen. Und wir wollen nicht in der Titanic sein, wenn sie untergeht. Das ist nur eine Anregung, ich sage das nicht dogmatisch definitiv. Ralph Waldo Emerson ist ein Geist, der alle amerikanischen Präsidenten überleben wird, meines Erachtens. Weil seine Gedanken sind nicht einfach nur von gestern, sondern sie sind überzeitlicher Natur. Ich bin überzeugt, er wird in Hunderten von Jahren vielleicht sogar erst seine Strahlkraft bekommen. Denn er hatte große Gedanken und er hatte nicht einfach amerikanische Gedanken, sondern Menschheitsgedanken. Ein solcher ist der folgende. Emerson sagt, jedes Gesetz in der Natur hat ein geistiges Äquivalent. Und dann macht er ein Beispiel. Er nimmt die Gravitation. Die Gravitation, die wir gesehen haben auf den Terrorbildern, reiner Fall, Free Fall, Gesetz der Gravitation. Was entspricht dem in der Welt des Geistes? Für Emerson. Dieser Zentriertheit alles Materiellen antwortet in der intellektuellen Welt die Wahrheit. Die Wahrheit, deren Zentrum überall und deren Umkreis nirgends ist und deren Existenz wir nicht wegdenken können. Die Wahrheit, Gesundheit und Ganzheit der Dinge, gegen die kein Schlag geführt werden kann, ohne dass er auf den Schläger zurückfällt. Und noch diesen Satz. So wie die Gravitation eine Ureigenschaft der Materie ist, so ist eine Ureigenschaft eines Geistes, dessen Zentriertheit, dessen Wahrhaftigkeit, dessen ganze Hingabe an eine höhere Gravitation, nämlich die Wirklichkeit und das Wesen aller Dinge, die wir Wahrheit nennen. Mit diesem Zitat und mit diesem Bekenntnis zur Wahrheit als Antigravitationskraft, man kann vielleicht noch sagen, der Unterschied ist, ich brauche nur etwas fallen zu lassen, dann geht es sozusagen von selbst zum Zentrum der Gravitation. Aber dass die Dinge zur Wahrheit gravitieren, um das mal so zu sagen, dazu braucht es auch uns. Das tun sie nicht von selbst. Aber sie tun es letztlich. Ich halte das für einen ganz großen Gedanken, gerade in der Zeit, wo so viel gelogen wird. Denn man kann auch sagen, wenn die Lügen entlarvt werden, die Phantome sozusagen umgewandelt werden, die Atmosphäre von den Lügen gereinigt wird, dann wird die Wahrheit vielleicht ein bisschen tiefer geschätzt als vorher. Und das ist ein großer Gewinn. Und mit diesen Worten möchte ich schließen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Danke.